Vielen herzlichen Dank, ihr Lieben. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Schön, dass ihr da seid, obwohl die Temperaturen hier in diesem Raum gerade so noch erträglich sind. Aber wir haben euch extra Flyer hingestellt, damit ihr schön wedeln könnt. Ja? Also fühlt euch frei, das ist kein Problem. Ihr Lieben, wisst ihr noch die letzte Predigt von meiner Frau? Es ging um das Thema Freundlichkeit. Und sie hat euch ja versprochen, dass sie euch etwas vorbereitet. Nur es hat mit dem Druck und so weiter, war es alles nicht pünktlich und deswegen hat es ein bisschen Zeit gekostet. Aber heute ist es da. Ein vorbereiteter Leporello. Und ich weiß, wisst ihr, was ein Leporello ist? Seht ihr? Keiner weiß das. Ja, Ela weiß das. Ich hoffe, das Team ist schon bereit. Ihr werdet jetzt beschenkt von der Sarah noch mit einem herzlichen Gruß zur Erinnerung an diese starke Predigt dann zum Thema Freundlichkeit. Bitte, das Leporello kann verteilt werden. So, und wenn ihr es an der Hand bekommt, jeder eins, wisst ihr, was das ist, ein Leporello. Und der Sinn auch der Sache ist, da sind ganz viele Bibelstellen zum Thema Freundlichkeit. Und sie hat uns gelehrt, dass die Freundlichkeit des Herrn wie eine Kette um unser Hals, sollen wir es wie eine Kette tragen. Und das ist auch ein bisschen so, diese symbolische Kette um den Leporello, ja, dass wir uns daran erinnern, dass Freundlichkeit eine Haltung des Herzens ist, aber sie soll auch sichtbar werden in unserem zwischenmenschlichen Leben. Ja? In unseren Beziehungen, in unserer Welt soll die Freundlichkeit Gottes und auch die Freundlichkeit unserer Herzen sichtbar werden. Und das ist genau, worum es geht. Und übrigens, jedes Mal, dass wir predigen, beten wir unter anderem, sagen Gott, leite den Prediger oder leite mich, schenk mir die richtige Botschaft. Aber das stärkste Gebet, was wirklich Frucht bringt, ist, wenn wir wirklich hören, wirklich hören, ein aktives Hören für jede Predigt, für jede Botschaft, die in der Kirche hier verkündet wird, aber auch in dem persönlichen Bibellesen, im Gebet, das wir da hören. Und ich habe euch quasi dieses Thema heute gebracht, bis ich verstanden habe, was In-Ears bedeuten. In-Ears. Was ist ein In-Ear? Ja, ich habe ja ein paar italienische Freunde, die mich seit vielen Jahren kennen. Und sie sagen, Cristiano, was ist aus dir geworden? Ein halber Engländer. Das wäre schön. Ja, das wäre schön. Aber so wie sich einige Worte sich so verändern. Ja. Und in ihr, das ist dieses eine Kopfhörer, was man so in dem Ohr reintut. Ja. Und das braucht man ja zum Hören. Genau, gezieltes Hören. Ich habe euch heute keine In-Ears gebracht, sondern eigentlich Open Ears. Ich hoffe, dass der Titel der Predigt hier zu sehen ist. Open Ears. Als ich über Open Ears nachgedacht habe, das bedeutet offene Ohren, habe ich über Open Doors nachgedacht. Ihr kennt ja Open Doors, das ist diese Organisation, die quasi verfolgte Christen begleitet und unterstützt. Open Doors. Aber das war die Brücke, wo ich das Flüstern des Heiligen Geistes gespürt habe. Als ob mir der Geist Gottes sagt, Cristiano, wenn du dir mehr offene Türen wünschst, dann trainiere dich darin, mehr offene Ohren zu haben. Und zwar offene Ohren in dieser Richtung. Weil wenn wir offene Ohren haben in vertikaler Richtung, und zwar zu Gott hin, werden wir auch Schlüssel empfangen von Gott, die uns offene Türen schenken. Und ich weiß, dass die meisten das von euch wissen, aber selbst wenn es einen gibt unter uns heute, der sagt, hey, auf Gott hören soll verschlossene Türen in mein Leben öffnen, ja. Weil jedes einzelne Reden Gottes hat auch die Dimension eines Schlüssels. Es ist seine Weisheit. Und als das so in meinem Herzen gefallen ist, dann habe ich gesagt, komm, ich mache daraus jetzt mal eine 4-Punkte-Botschaft. Erstens, der erste Punkt, wir sollen und dürfen hören, wie ein Jünger hört. Das ist das biblische Wort für Lehrling. Für Lernender, das ist Jünger, ja, auf Italienisch Discepolo, Discepolato. Und ich möchte Jesaja 50, Vers 4 lesen. Da heißt es, der Herr hat mir die Zunge eines Lehrlings oder eines Lernenden, eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich. Ja, morgen für morgen, man kann auch sagen, Tag für Tag, weckt er mir das Ohr. Was für eine Beschreibung. Damit ich höre, wie ein Jünger hört. Das ist der erste Punkt. Hören, wie ein Jünger hört. Nun, als erstens, was heißt erstens? Also zu diesem ersten großen Punkt, hören, wie ein Jünger hört, habe ich da 5 Aspekte rausgenommen. Ein Jünger ist ein Schüler, ist ein Lehrling. Er ist ein Lernender. Und die Herausforderung, die wir haben, auch ihr lieben Christen, die seit vielen Jahren Jesus nachfolgen oder seit weniger Zeit Jesus nachfolgen. Die größte Herausforderung ist, dass wir lernen, dass wir Lernende sind und dass wir Lernende bleiben. Und von diesen 3 Punkten ist Lernender zu bleiben, die größte Herausforderung. Übrigens nicht nur im Leben von Gläubigen, sondern auch im Leben von Menschen. Jemand flüsterte mir vorhin, kurz vor dem, wo wir den Gottesdienst, Alex hat das mir geflüstert, sagt, Graziano, weißt du, wenn ein Mensch alt wird? Habe ich gesagt, wann, Alex? Wenn er aufhört zu lernen. Wenn er aufhört zu lernen, ist ein Mensch, dann ist er alt. Ich rede ja nicht vom Alter, von unserem biologischen, sondern da kommt Stillstand. Wenn irgendjemand hier von uns, egal in welchem Leben, in Lebensbereich du dich angesprochen fühlst, als Gläubiger, als Ehemann, als Ehefrau, als Vater, als Arbeitgeber, als Mensch. Wenn du aufhörst zu lernen, heißt es, dass du dich entschieden hast, nicht mehr lernen zu wollen. Es gibt im Leben der Menschen kein Ich bin ausgelernt. Das gibt es nicht. Es gibt vielleicht Bereiche, wo du, kann man sagen, aus deinem Reifegrad her, vielleicht einen bestimmten Kapitel des Lebens ausgelernt hast. Aber es ist bestimmt auch ein anderer Bereich da, wo du noch lange nicht ausgelernt hast. Und du und ich werden diese Erde verlassen als Nicht-Ausgelernte. Nicht als Ausgelernte. Sehr wichtig. Aber die Mahnung von Gott ist, Junge, Mädchen, entscheide dich, ein Lernender zu bleiben. Und deswegen sollen wir zu Jüngern machen, nicht zu Meistern. Jesus hat nicht gesagt, mach die Menschen zu Meister, sondern mach sie zu Jünger. Hallo? Und wann kommt denn die Abschlussprüfung? Gibt's keine. Wann kommt ein Diplom als Christ? Gibt's keine. Wir rufen die Menschen, Lernende zu sein, und sie bleiben auch Lernende. Sie bleiben auch Lernende. Gibt's keine Meisterprüfung und Meisterbrief. Wir sollen Jünger machen. Ein zweiter Aspekt von diesem ersten Thema, wenn man bitte kurz das Thema zeigt, hören, wie ein Jünger hört, gemäß diesem Text aus Jesaja, ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben oder ihr merkt euch das, ist die Zunge. Wie ist denn die Zunge eines Christus oder Gottes Lehrling? Hier geht es jetzt um die Jüngerschaft als gläubige Menschen. Wie ist denn die Zunge? Ist sie blass? Ist sie rot? Ist sie groß? Ist sie lang? Nein, da geht es nicht um die Form der Zunge, sondern es geht um die Form, um den Einsatz deines Redens. Denn Zunge ist immer Reden in der Bibel. Und wie ist die Zunge eines gläubigen Jüngers, eines Lernenden in Gott? Wie ist sie? Zu wen spricht die Zunge eines Disciples, eines Jüngers? Wisst ihr, sie spricht zuerst zu Gott. Die Zunge eines Jüngers Jesu spricht zuerst zu Gott und dann zu Menschen. Zuerst zu Gott. Und das ist genau, ihr Lieben, die Herausforderung, die wir haben. Um wie ein Jünger zu hören, es fängt an, indem wir zu Gott reden. Die Zunge eines Jüngers spricht zuerst zu Gott für alles. Für unsere Probleme, für unsere Herausforderungen, auch für unsere Dankbarkeit, ja, für was wir dankbar sind. Vergiss nicht, Gott zu bitten, vergiss nicht, Gott zu danken als allererstes. Und das, wir sind heute Lernende. Lerne das. Aber was machen wir? Wir nutzen unsere Zunge zuerst zu klagen, die Sorgen auszusprechen, zu sagen, das geht nicht, zu sagen, ich bin vergessen. Und ihr kennt doch die ganzen schönen Strophen des Lebens. Aber wir müssen lernen, dass die Zunge eines Jüngers zuerst zu Gott redet. Und nicht nur zu Gott, sondern ein weiterer Aspekt, sie redet vor allem von Gott. Also sie preist sich selbst nicht. Ja? Ein Jünger, ein Nachfolger, ein Lehrling im Glauben tut nicht von sich sprechen, sondern liebt es, von Gott zu sprechen. Liebt es, von Jesus zu sprechen. Liebt es, über das, was Jesus verspricht, zu sprechen. Und ein weiterer Aspekt ist, es spricht dann auch von Gott zu Gott, von Gott zu Menschen. Zuerst zu Gott. Sie spricht von Gott und sie spricht dann von Gott her zu Menschen. Und deswegen heißt es wieder im Jesaja 50,4, was wir gelesen haben, der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Und hier kommt es, wenn wir mit Gott sprechen, dann kommt automatisch sein Reden zu uns. Wenn du sagst, ich will Gott hören, ja, schwätz mal ein bisschen mehr mit Gott. Dann wirst du Gott hören. So, das ist so einfach ist das. Ich höre nicht Gott, dann du schwätzt zu wenig mit Gott. Aber wenn du viel, also schwätzen, Entschuldigung, das ist das badische Wort, okay? Rede. Und reden heißt beten. Beten heißt reden mit Gott und von Gott zu hören. Und glaub mir, vertraue mir, Gott wird zu dir sprechen. Er wird dir Impulse schenken, Gedanken schenken, Worte schenken. In allererster Linie Menschen zu erbauen. Und in dem Fall hier einen Menschen in deinem Leben, in deinem Umfeld, etwas ihnen weiterzugeben von Freundlichkeit Gottes, von Güte Gottes, Worte, die sie trösten und so weiter. Und schön finde ich eine Sache. Wir sind gerufen, den Niedergeschlagenen, den Menschen, die keine Motivation, kein Lebensantrieb mehr haben, sie zu ermutigen mit dem Wort, mit Wörtern, die wir im Gebet hören, in der Gemeinschaft mit Gott hören und sagen hier, um ihnen Hoffnung zu geben. Die Zunge eines Jüngers spricht zuerst zu Gott und Gott und von Gott zu Menschen. Und ich bin Gott so dankbar. Diese Botschaft ist ein Beitrag dazu, dass Gott auf sich aufmerksam macht. Denn es heißt, er weckt mich. Tag für Tag weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Ein Jünger hört, indem er mit Gott spricht, von Gott spricht und aus Gott spricht. Das, was wir hören, das ist das Wunder. Wenn wir mit Gott reden, so redet er mit uns. Natürlich redet er auch mit uns, ohne dass wir mit ihm reden. Okay, das ist ja nicht ausgeschlossen. Aber wir sollen ja Lernende sein und Kanäle sein. Hören, wie ein Jünger hört. Das ist mir so wichtig. Und ich danke Gott, dass er das geschieht. Ich bete das für uns. Lass, dass wir uns jeden Morgen daran erinnern. Wenn wir aufstehen, Gott, hilf mir heute zu hören. Hilf mir zu hören. Führe mich durch dein Reden, durch dein Wort. Und insbesondere, wenn wir das Wort Gottes lesen. Da heißt es dann im Jesaja 50, Vers 4, was wir gelesen haben. Gott, der Herr, gib mir die richtigen Worte, damit ich erschöpften Menschen trösten und ihnen neu Mut zu sprechen kann. Das ist die Hoffnung für alle Übersetzung. Das ist eine andere Übersetzung. Morgen für morgen weckt er mir das Verlangen, von ihm zu lernen, wie ein Schüler von seinen Lehrern. Weißt du, sag mal ehrlich, ist dieses Verlangen da? Ist dieses Verlangen da, jeden Tag von Gott zu lernen, wie ein Schüler? Ist es da? Ist es eingeschlafen? Hat irgendjemand einen geistlichen Tinnitus? Hat irgendjemand einen geistlichen Hörsturz? Wie wär's denn mit einer Infusion heute Morgen? Wie wär's denn, wenn diese Botschaft eine so richtige, fette, geistliche Infusion ist? Ich gehe zu meinem Ohrarzt, Hörsturz, okay, akut, dong, 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 dong. Aber dann ist es wichtig, dass ich das pflege, dass ich nicht mehr dahin komme. Und es gibt bestimmt HNO-Ärzte unter uns oder Ärzte unter uns. So ein Hörsturz kann auch durch Stress verursacht werden. Wie viel Stress holen wir uns, nur weil wir nicht auf Gott hören oder hören wollen? Alle müssen sagen, Amen. Wie wäre es denn, wenn diese Botschaft heute eine richtige, akute Infusion ist? Ein SOS-Ruf, Gott liebt SOS-Rufe. Er sagt, komm, komm her. Ja, Krankenkarte will ich nicht sehen. Ich will nicht sehen, von welcher Kirche du bist. Ist mir egal, was für einen Hintergrund du hast. Komm, hier hast du eine Hilfe. Und er ist da und er schenkt sie dir. Aber dann heißt es, schone dich, indem du ein gutes, geheiltes Hören auf Gott lebst. Der zweite Punkt ist, Hören auf Gott lässt dich wachsen und reifen. Das ist eine schöne Konsequenz vom Hören auf Gott. Zum Wachsen spielt dein Wille eine entscheidende Rolle. Merke, die meisten Christen sind so reif, wie sie wollen. Wie sie wollen. Die meisten Christen sind so reif, nicht wie der Pastor will, nicht wie die Church will, nicht wie die Kleingruppe will, nicht wie meine Frau will, sondern wie du willst. Also ist die Lösung klar, es liegt an dir und an mir. Reifen braucht Zeit, sich in einen ständigen Prozess, ist ein ständiger Prozess. Und dieser Prozess, wie heißt der Prozess, dieses Prozess von Reife? Alle sagen das im Chor, Schule. Lebensschule. Willkommen in der Lebensschule. Tralalala. Die Lebensschule. Wie kann es sein, dass wir dagegen rebellieren, wenn wir Krisen haben, wenn wir Exercitium haben, wenn wir Prüfungen? Weil Gott nutzt das. Ey, wir sind in einer Schule, wo wir auch gegenseitig lernen können. Merke dir, Gott sorgt selbst für die Schule. Aber wir entscheiden uns, ob wir lernen wollen oder nicht. Gott sorgt selbst für die Lebensschule. Aber du entscheidest das. Wisst ihr, es gibt eine Möglichkeit. Hört, hört. Nächste Infusion. Du kannst deine Probleme zu den größten Segnungen verwandeln deines Lebens. Wer glaubt denn das? Das sind die wenigsten. Warum glaubt ihr das nicht? Es ist möglich. Gott hat es uns verheißen. Wir müssen die richtige Herzenshaltung, wir haben das, glaube ich, letzte Woche bei dem Leitertraining gehabt. Es ist eine Herzenshaltung. Es ist einfach die Proklamation deines Vertrauens auf Gott. Du kannst deine Probleme zu den größten Segnungen deines Lebens machen, weil Gott dir die Fähigkeit dazu gibt. Er gibt dir die Fähigkeit und die Möglichkeit. Und deswegen, wenn wir Ja sagen zu der Lebensschule samt Problemen, dann werden wir auch die Weisheit haben, dass wir sie lösen können. Und sie werden zu den größten Segnungen unseres Lebens. Gott sorgt zum Beispiel für Krisen, aber wir entscheiden, wie wir darauf reagieren. Und das ist eine ganz logische Sache. Erstens war hören, wie ein Jünger hört. Zweitens, hören auf Gott lässt dich wachsen und reifen. Und deswegen ist es wichtig, gerade in Krisen, in Problemen zu beten, auf Gott zu hören, ihn zu suchen und sagen, Gott, ich verlasse mich nicht und ich bin auch nicht verlassen. Ja, aber im Moment, sagt dir der Verstand, wer kümmert sich denn um dich? Guck dich doch mal um. Keiner denkt doch an dir. An dich? An dich? An dir? An dich, gell? Genau, an dir. An dich. Ja, guck dich doch mal um. Wer fragt denn nach dir? Ich muss ein bisschen wachrütteln hier. Ihr seid so gut. Ich bin gleich fertig. Wer denkt denn daran? Gott denkt an dich. Gott ist da. Jesus ist da. Verstehst du? Kai, das ist eine große Lüge, dass du verlassen bist. Du bist nicht verlassen. Du bist nicht alleine. Und deswegen wende dich ihm zu, der dir die Weisheit gibt, deine Probleme in Segnungen zu verwandeln. Und so wirst du wachsen und reifen. Drittens, dein Wille ist entscheidend. Willst du oder willst du wirklich? Ihr kennt doch diesen Satz, gell? Willst du oder willst du? Frag mal deinen Nachbarn, willst du oder willst du wirklich? Willst du oder willst du wirklich? Schaut mal, unser Willen, das ist doch unsere Gottesebenbildlichkeit. Dass wir wollen, die Fähigkeit, einen freien Willen zu haben. Wir sind autonom. Und so hat uns Gott mit einem freien Willen. Wir haben die Rechte des Willens. Wir können uns für etwas entscheiden und unser Wille ist unantastbar. Da sind wir in Gottes Ebenbildlichkeit. Ich habe euch jetzt einen Text mal kurz gebracht. Schaut mal, Hebräer 5, die Verse 11 bis 14. Und da spricht jetzt Gott so mit uns durch dieses Wort. Darüber haben wir noch viel zu sagen. Ich frage mich, lieber Paulus, ich nehme an, er ist der Schreiber vom Hebräerbrief. Was hast du denn uns alles gesagt? Ja, lest mal die ersten 10 Verse und dann wirst du es merken. Aber darüber könnten wir noch viel sagen. Allerdings wird es schwierig sein, euch diese Dinge zu erklären, weil ihr in der letzten Zeit, Achtung, Alive Church, irgendwie kommt eine Botschaft zu uns. Weil ihr in der letzten Zeit so wenig Interesse daran zeigt, es geradezu, als wärt ihr schwerhörig geworden. Eigentlich müsstet ihr schon längst in der Lage sein, andere zu unterrichten, auch als Lehrlinge. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig statt fester Nahrung. Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, also es gibt auch erwachsene Lehrlinge. Für reife Menschen also, irgendwie wird ihr ein mangelnder Reifeprozess beschrieben. Feste Nahrungsgebung ist für Erwachsene, für reife Menschen, also deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Nun, wer ist in einer Kleingruppe hier? Darf ich bitte die Hände sehen? Ich verordne euch die Meditation über diesen Text nächste Woche. Ich kann mich nicht so lange da festhalten. Aber hier geht es, was ist denn eigentlich feste Nahrung? Wo sind die Theologen unter uns? Hey, ich liebe es, wenn ich in einer Kirche bin und von der Predigt so richtiges Schwarzbrot gepredigt wird. Mit solchen Körnern. Richtig was Fettes, Schweres zu verdauen. Da Basiskirche mit Tiefgang. Wollt ihr einen Kommentar von mir wissen? Unsinn. Feste Nahrung hat nichts mit Theologie zu tun. Feste Nahrung, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden enttäuscht, feste Nahrung hat etwas damit zu tun, mit richtig fette geistliche Wahrheiten. Geistliche Wahrheiten, nicht theologische Erkenntnis. Geistliche Wahrheiten mit Tiefgang, das ist feste Speise. Und ihr wisst, im Vers 11 ist der Grund, warum diese Christen bei den Hebräern hier, diese messianischen Juden, sie, das waren Christen und die sind zum Glauben gekommen, aber irgendwie haben sie sich immer mit Milch ernährt. Warum? Weil sie haben keine feste Speise ertragen, nicht keine hoch theologische Themen, sondern die Wahrheit konnten sie nicht mehr hören oder sie wollten die Wahrheit nicht hören. Ja, was ist denn die Wahrheit? Jetzt komme ich. Aber die wollten das nicht hören. Sondern sie wollten das, was schön in ihre Ohren kitzelt. Oh, wunderbar. Jesus hat dich lieb. Jesus gibt dir Gnade. Wie wunderschön. Das ist eine geistliche Wahrheit. Aber das ist in der Dimension des Milches. Willst du wissen, was Milch ist? Milch ist das, was Gott dir anbietet. Alles, was du von Gott hörst, was er für dich getan hat, das ist Milch. Aber feste Nahrung ist deine Antwort dazu. Wie antwortest du und reagierst du auf diese göttliche Milch? Und dieser Prozess, wie ich da antworte, wie es bei mir andockt, ist gleich wie feste Nahrung. Jesus kann mir 1000 Mal sagen, ich vergebe dir. Milch. Aber wenn es heißt, vergib du deinen Nächsten, schreien wir. Wo ist die Milch? Nein, schluck's mal runter. Amen? Schluck's runter. Und in dem Moment, wo du diese Milch, diese Wahrheit runterschluckst, wird sie zur festen Nahrung. Und das Runterschlucken ist, vergib, Vater, vergib mir meine Schuld, wie ich, auch ich, vergebe meinen Schuld. Amen. Die Antwort auf die göttliche Milch ist die feste Speise für dein geistliches Leben. Und so wächst du. Und so tust du reifen. Und deswegen im Vers 11, wieder im Vers 11 von Hebräer 5 heißt es, darüber haben wir euch noch viel zu sagen. Ja, Paulus, über was hast du gesprochen? Und Paulus sagt, ich habe über geistliche Wahrheiten gesprochen, aber die wollen sie nicht mehr wissen. Sie wollen sie nicht hören. Sie wollen doch nur betätschelt werden und schön gestreichelt werden und Windel gewechselt werden. Und wenn du wüsstest, was so einige Stinker in diesem Winkel sind. Wann lernen sie denn endlich selbst auf dem Klo zu gehen? Das ist so menschlich beschrieben. Aber Gott hat, darf er erwarten, dass er uns nicht immer die Windel wechseln muss? Wie geschieht es durch andere? Dürfen wir erwarten, dass wir uns auch gegenseitig, ja, wenn es nötig ist, ja, die frischen, die jungen Lehrlinge, ist okay, aber doch nicht. Und Paulus sagt, ihr müsst es schon längst selbst lehren können. Schaut mal, Vers 11, darüber haben wir so viel. Allerdings wird es schwierig sein, euch diese Dinge zu erklären. Ja, warum? Weil ihr in letzter Zeit zu wenig Interesse habt. Achtung, zu hören. Zu hören. Als ob ihr schwerhörig geworden seid. Eine andere Übersetzung sagt, ihr seid träge geworden. Träge. Da, was bedeutet denn dieses Wort träge? Ja, es ist schwer. Es ist einfach schwer. Ihr seid träge geworden. Irgendwo habe ich es hier stehen gehabt. Ich habe es verloren. Okay. Träge. Schwer. Nein. Diese Predigt heute ist eine geistliche Infusion. dass wir wieder stark werden im Hören. Im Hören. Und nicht, dass wir so die Schwerhörigen spielen. Ihr Lieben, die Zeit ist gegangen. Aber in den ersten 10 Versen von Hebräer 5, wenn ihr wissen wollt, ich könnte viel mehr im Vers 11, aber was ist von 1 bis 10? Lest es zu Hause nach. Da ist die Rede, nicht immer mit sich beten zu lassen, zum Beispiel, sondern bete mal bitte selbst. Amen? Da ist die Rede von Mittlerdienst. Wir sind Mittler, wir sind alle Priester im Hause des Herrn. Und Lehrlinge, Jünger Jesus sind auch Priester. Das Wort Priester bedeutet Mittlerdienst. Du hast eine Aufgabe zu erledigen. Du sollst Menschen mit Gott verbinden. Der Mittlerdienst, die Eigenverantwortung. Und die Verantwortung zu spüren für deine Frau, für deinen Ehemann, für deine Kinder, für deine Kollegen, für deine Freunde, für deine Familie, dass du deine Knie beugst vor Gott und sagst, Gott, jetzt guck mal ein bisschen weg von mir. Danke für die Milch. Aber ich möchte feste Speise erleben. Ich bin ein Priester, eine Priesterin, ein Mittler. Und ich will gerne auch kämpfen für Menschen im Gebet. Auch kämpfen für diese Herausforderung. Und ich bitte nichts gegen den Segnungsdienst. Und es bitte, hört nicht auf, euch segnen zu lassen. Versteht mich nicht falsch. Hier sind Menschen, die haben einen Dienst in der Fürbitte. Aber wenn du nicht mehr hier bist und wenn du zu Hause bist, dann gibt's keinen Pray-Stand in der Ecke bei dir im Wohnzimmer. Sondern du bist dieses Schild. Amen. Du bist dieses Schild. Pray. Die Zunge eines Jüngers spricht zuerst mit Gott über alles. Das ist genau der Punkt. Und dann ist auch noch in Vers 4, zu Hause lesen, nicht hier, in Vers 4 von Hebräer 5, da ist die Rede von Berufung. Der Ruf zum Dienst. Was? Ich bin doch hier, komm im Gottesdienst, ich lasse mich schön bedienen. Gott segne dich. Und wir machen das von ganzem Herzen. Aber wann fängst denn du an zu bedienen? Wann fängst denn du an zu dienen? Und diese Kirche ist so gesegnet mit so vielen Dienern. Menschen, die dienen in der Church. Und du wirst inspiriert. Aber es ist wichtig, ich rede nicht nur von Kirche, sondern den Ruf Gottes folgen. Und zwar den Ruf in dieser Welt, inklusive dein Beruf, inklusive da, wo du bist und lebst und studierst und arbeitest. Du bist ein Gerufener. Ein Lehrling, ein Jünger ist ein Berufener. Und wir sind berufen, das Reich Gottes zu repräsentieren. Halleluja. Hört ihr? Hey, kennt ihr? Ich hätte diese Predigt so benennen sollen. Hörst du? Hörst du? Hey, und wisst ihr, was ein Diener macht? Und das ist jetzt der nächste Schluck von fester Speise. Das will niemand hören. Gott sagt dir, ich diene dir, weil ich dich liebe. Milch, lecker. Möchtest du raus eine feste Speise machen? Diene du, indem du auch opferst. Jesus ist unser aller Diener geworden. Sag mir bitte, wie? Wie hat er uns gedient? Indem er sein Leben geopfert hat. Das ist feste Speise. Da brauchst du keine theologische Erkenntnis. Jesus hat gedient, indem er sich geopfert hat. Und deswegen ist auch die Gott dienen in unser Alltag mit all unseren Bedürfnissen und Kämpfen. Wir bringen gerne Opfer, Priester opfern. Sie vermitteln nicht nur, sie stehen nicht nur ein für andere, sondern sie bringen auch Opfer. Was sind denn die Opfer deines Lebens, lieber Christ, lieber Jünger und Jüngerin Jesu? Was sind denn deine Opfer? Ja, es geht darum, Jesus hat es mit einem Satz gesagt, suche zuerst das Reich Gottes, alles andere wird euch hinzugefügt. Suche zuerst das Reich Gottes vor deiner Freizeit, vor dein Geld, vor deiner Position, vor deiner Karriere, vor deinen Idealen, vor deiner Familie. vor deiner Frau, vor deinem Sohn, vor deinem Mann. Vor. Suche zuerst das Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist genau das. Leben für Jesus. Leben für sein Reich. Inklusive alles, was uns ausmacht. Und alles, was wir sind. Und das ist kein leichter Job, sondern das fordert Opfer. So wie du jetzt opferst. Du opferst ihr einen Langzeitprediger. Du opferst Gott, indem du dir das anhörst, bei der Hitze, und du verlässt nicht diesen Raum. Aus Respekt, aber vielleicht auch aus Hunger. Aus Hunger nach dem Wort Gottes. Und ich schätze das sehr. Ich komme zum Finale. Also wenn kein Keyboarder kommt, höre ich nicht auf zu predigen. Deswegen solltest du jetzt rennen, David. Ja, weil das ist Opfer hier. Danke, David. Was steht noch in diesem Kontext? Demütig zu sein. Demütig zu sein. Das ist feste Speise, ihr Lieben. Dass wir einen demütigen Herrn haben, Milch, danke, Herr. Aber selbst demütig zu sein, ist es feste Speise. Feste Speise. Zum Thema Opfer will ich noch einen Satz, bevor ich es hier vergesse. Wer hat gebetet? Ich und mein Haus wollen den Herrn dienen. Und es war Josua. Ich und mein Haus wollen den Herrn dienen. Ich und mein Haus. Das ist die Priorität. Gottes Reich. Das Haus. Die Demut ist ein weiterer Punkt. Feste Speise. Mut zur Demut. Mut zum Stolztod. Lass dein Stolz sterben. Eieiei, ist das ein Steg. Eieiei, da brauchst du richtig feste Zähne. Hast du noch Zähne? Wir haben uns unsere Zähne so oft kaputt geredet, weil wir nicht zuerst mit Gott geredet haben. Mut zum Vergeben, ist das eine Frikadelle? Und Mut, um Vergebung zu bitten, ouch, das ist so eine richtige Schweinachse. Nee, die Pizza ist Milch. Mut zu vergeben. Mut für Wiedergutmachung. Mut zu segnen, anstelle nachtragend zu sein. Ist jemand hier, der, möchtest du feste Speise? Hier ist die feste Speise. Nicht wie viele Hörner die Bestie hat in der Offenbarung und sonstige theologischen Dinge, sondern hier ist die feste Speise. Zu segnen, anstatt nachtragend zu sein. Zur Disziplin, die Selbstbeherrschung. Mut zum Reden, Amen, aber auch Mut zum Schweigen auch manchmal. Und für jemanden wie mich, Mut zum Schweigen, ach du meine Güte. Das ist wie Milch im Eisfach und das muss ich nicht schmelzen, das muss ich richtig festbeißen. Mut zu reden und Mut zu schweigen. Diese ganze Liste, ihr Lieben, das ist, was wir als Vorbilder, als Vorbild von Jesus haben. Den Mut zu haben, jetzt meine Erwartungen und meine Vorstellungen mal an der zweiten Stelle zu setzen. So funktioniert eine Ehe. So ist eine Ehe garantiert. So ist garantiert eine Gemeinschaft. So ist garantiert sich das Erfolg einer Familie. Und so ist auch die Church. Ein jeder schaue weg von seinem. Das ist feste Speise. Und in allem, ich kürze ab, trotz allem, Gott die Ehre zu geben. Wir wollen aufstehen zum Gebet. Trotz Leiden Gott die Ehre zu geben. Bitte, ohne dass ihr persönlich werdet. Aber ich weiß, dass ihr ganz offene Menschen seid und ehrliche Menschen. Heb doch mal kurz deine Hand, wenn du sagst, ich gehe gerade durch einen Leidensweg durch. Darf ich mal kurz deine Hand sehen? Ganz nach oben. Mehr nach oben, mehr sichtbar. Ich habe Respekt vor diesen Menschen. Und ich will dir einfach nur sagen, deine feste Speise ist darin, dass du trotz deines Leidens Gott Ehre gibst. Nicht gegen Gott fluchst, nicht, dass du enttäuscht bist. Gott Ehre geben, indem du Gott ihn ehren lässt. Lass ihm die Ehre. Lass nicht zu, dass irgendein Mensch sagt, du bist gläubig, guck dich schon mal an. Guck mal, was du gerade durchmachst. Wo ist denn dein Gott jetzt? Deine Gedanken, es gibt mindestens einen Gedanke. Wenn es nicht keine Menschen sind, dann sind es bescheuerte Gedanken, die das in dein Fleisch es dir selbst sagt. Wo ist dein Gott jetzt? Halte Gott in Ehren. Sag ihm Gott, du bist mein Gott. In allen Umständen meines Lebens. Halleluja. Der vierte Punkt, und dafür will ich beten, ist, ich habe euch vier versprochen, setz deinen Willen ein, um zu tun, was Gott will. Setz deinen Willen ein, um zu tun, was Gott will. Heiliger Geist, komm, legen wir unsere Hände zu ihm. Heiliger Geist, es ist Hitze in diesem Raum. Aber du bist der erfrischende Feuer des Himmels, tief in unsere Herzen. Und ich bitte dich, Herr, egal was, welcher Satz dieser Predigt dazu gedient hat, dass Menschen etwas gehört haben. Ich bitte dich, Herr, komm und mach daraus eine feste Speise. In den Namen von Jesus. Ich bete um göttliche Reife und Wachstum. Ich bete, Herr, dass du kommst und hörende Jünger, dass du Gnade schenkst, Herr. Danke für diese göttliche Infusion. Danke für diese akute Intervention an diesem Tag. Aber ich bete, Herr, schenke mir Gnade, dass ich kein hörender Pastor bin und so in erster Linie. Nein, ein hörender Jünger. Ein Jünger, ich will hören, wie ein Jünger hört. Leute, ich mache jetzt etwas, was ich noch nie gemacht habe. Aber ich fühle Autorität und Vollmacht in der Kraft des Heiligen Geistes. Jesus hat zu den Tauben gesprochen. Er hat böse Geister geboten. Er hat auch manches Mal den Geist der Taubheit geboten. Puh, ich fühle Gottes Gegenwart. Das ist nicht dieser Wind hier vom Ventilator. Und ich möchte das jetzt einfach tun. Wer hier ist, ich brauche aber ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis, ohne dass du deine Hand hebst, ist nicht nötig. Aber dass du ehrlich zu dir sagst, bin ich von tut so ein böser Geist mir die geistliche Taubheit verursachen. Und deswegen, wenn du diesen Gedanken hast, dann möchte ich das jetzt einfach aussprechen. In dem Namen Jesus, in dem Namen von Jesus Christus, ich gebiete den Geist der Taubheit zu weichen in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus, verlasse diese Seele. Verlasse sie in dem Namen Jesus. Geist der Taubheit, raus! Du hast nichts zu suchen in diesem Leben, das Hunger nach Gott hat.